ARD. Wach und wichtig. Der schöne Morgen mit Marco Seifert.
Guten Morgen und herzlich willkommen zu Wach und wichtig. Sie kennen die Abkürzung wie DSDS, den ESC oder GZSZ. Gestern schrieb mir jemand, dass sie mit großer Begeisterung alle Folgen von WUFF in dieser Woche gehört habe. Also herzlich willkommen zu WUFF. Sind Sie kreditwürdig? Darüber urteilt in Deutschland die Schufa. Über eine neue App soll man jetzt die eigene Bewertung bei der Schufa verbessern können. Über die Tücken dieser App sprechen Tom Böttcher und ich mit Hermann Josef Tenhagen von finanztipp.de. In unserem Kommentar sagt uns Hajo Schumacher von der Funke Mediengruppe, ob er es sinnvoll findet, dass sich der Bundeskanzler in den Streit um die Finanzen in der Koalition einschaltet. Zu Beginn erklärt uns unser EU-Korrespondent, was genau im EU-Asylkompromiss steht. Sie haben sich tatsächlich geeinigt. Nach jahrelangen Diskussionen haben die EU-Innenministerinnen und Minister einen Kompromiss gefunden für eine gemeinsame Asylpolitik. Ein guter Kompromiss, sagt SPD-Bundesinnenministerin Nancy Faeser.
Ich finde, dass Deutschland sehr erfolgreich verhandelt hat im Sinne einer humanitären Flüchtlingsaufnahme aller 27 Staaten. Wir haben dafür gesorgt, dass beispielsweise die unbegleiteten Minderjährigen nicht in die Außengrenzen verfahren müssen. Wir haben dafür sorgen können, dass es keinerlei Einschränkungen des Asylverfahrens gibt, sondern dass die rechtlichen Standards alle weiterhin gelten.
Der haushaltspolitische Sprecher der Grünen Bundestagsfraktion, Sven Kindler, sieht das ganz anders. Er twittert wörtlich: Die Einigung der Justiz- und InnenministerInnen beim Asylrecht ist eine Schande für Europa. Zitat Ende. Man scheint die Einigung also sehr unterschiedlich bewerten zu können.
Und damit wir uns alle ein eigenes Urteil bilden können, sprechen wir mit unserem EU-Korrespondenten in Brüssel. Guten Morgen, Alexander Göbel.
Ja, schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Sollte dieser Kompromiss umgesetzt werden, welches sind die entscheidenden Veränderungen zur heutigen Regelung?
Also entscheidend ist auf jeden Fall, dass Menschen aus Staaten, die eine geringe oder sehr geringe Anerkennungsquote haben und damit eben auch nur eine geringe Chance auf Asyl, sagen wir mal Indien, Bangladesch, aus der Türkei oder auch Albanien zum Beispiel, auch Menschen, die man in Nordafrika immer häufiger als Drittstaaten bezeichnet, aus solchen Ländern, dass die in solche ja haftähnlichen Asylzentren müssen. Und da werden sie bis zu 12 Wochen lang festgehalten werden können, um eben überhaupt zu prüfen, ob sie einen Asylantrag stellen können. Und nicht betroffen von diesem Verfahren wären Menschen, sagen wir mal, aus Afghanistan oder Syrien, weil die Anerkennungsquote da deutlich höher ist, damit auch die Chancen auf Asyl. Man will also ja härter sein gegenüber der irregulären Migration, wie man so schön sagt. Also schon von vornherein auswählen an der Außengrenze, wer denn eben rein darf und wer nicht.
Bundesinnenministerin Faeser wollte, dass Familien mit minderjährigen Kindern aus dem beschleunigten Grenzverfahren an den Außengrenzen ausgenommen werden sollten, konnte sich aber nicht durchsetzen. Stand Deutschland da quasi alleine da?
Nicht ganz alleine, aber es gab nur sehr wenige andere Staaten. Luxemburg, Portugal, Irland zum Beispiel. Diese Staaten wollten, dass auch, dass Familien mit Kindern von diesem Grenzverfahren in ja wirklich haftähnlichen Zuständen ausgenommen werden. Aber um den Durchbruch des Treffens überhaupt zu ermöglichen, mussten diese Staaten letztlich akzeptieren, dass es auch Familien treffen könnte.
Migranten sollen zukünftig auch in sogenannte sichere Drittstaaten abgeschoben werden können. Das soll auch dann möglich sein, wenn ein Geflüchteter lediglich durch den betreffenden Drittstaat durchgereist ist. Wer sind denn diese Drittstaaten, die sich dann um die Geflüchteten kümmern sollen?
Ja, das ist in der Tat so, dass Menschen, die da nur durchgereist sind oder die da eine Weile gelebt haben, die einen irgendwie gearteten Bezug zu diesem Drittstaat haben, dass sie dorthin wieder zurückgeschickt werden. Das heißt, man erweitert eben auch die Zahl der Staaten, in die Menschen zurückgeschickt werden, wenn ihr Asylantrag abgelehnt ist oder wenn sie gar nicht für Asylanträge in Frage kommen. Und das können alle möglichen Staaten sein, die als sicher gelten. Die Frage ist eben, wer definiert, dass ein Drittstaat sicher ist? In Deutschland zum Beispiel ist es so, dass die Bundesregierung ja asylrechtlich Tunesien, Algerien und auch Marokko als sichere Drittstaaten definiert hat. Das heißt, auch in solche Staaten könnte in Zukunft zurückgeführt werden. Es wurde ja sehr viel auch wegen der britischen Regierung auch von einem Ruanda-Modell gesprochen. Das ist natürlich hier ausdrücklich nicht so gedacht, dass man jetzt Menschen nach Ruanda zurückschiebt. Aber nur das Ganze wird eben verwendet, dieses Beispiel, um zu zeigen, dass ja die Zahl derjenigen Staaten, in in die zurückgeführt werden kann, deutlich größer wird.
Es soll beschleunigte Asylverfahren an den EU-Außengrenzen geben. Wo ist das denn genau, wo dann diese Verfahren stattfinden?
Ja, also hier wird auch ausdrücklich darauf verwiesen, dass es wirklich die EU-Außengrenzen sind. Das heißt, es ist nicht jenseits der Grenze. Es sind wirklich dann noch auf EU-Territorium, wo das Ganze stattfinden soll. Also wenn man sich zum Beispiel die Hotspot-Lager auf den griechischen Ägäisinseln anschaut, auf Lesbos gibt es ein neues, es gibt auf Chios eins, auf Samos und anderen in dieser Inseln. Das wären so Beispiele, wo eben diese Prüfung dann stattfinden könnte. Die sind entsprechend auch, ja, sagen wir mal, robust ausgebaut. Lampedusa könnte ich mir auch vorstellen, dass man da ähnliche Vorkehrungen trifft, um in Zukunft dann Menschen unter solchen Bedingungen auch erstmal festzuhalten und zu prüfen.
Wie realistisch ist es, dass dieser Kompromiss tatsächlich dann auch umgesetzt wird? Also wie kompliziert ist das weitere parlamentarische Verfahren?
Das wird sehr kompliziert. Das ist ja jetzt erstmal nur die Position des Rates, der Mitgliedstaaten, der hier entschieden worden ist, also das Mandat. Und jetzt geht das Ganze in den Trilog, also die Verhandlungen mit dem Parlament unter Vermittlung auch der Kommission. Und es ist auf jeden Fall noch denkbar, dass das EU-Parlament Änderungen durchsetzt. Wenn ich die Signale aus dem Parlament entsprechend deute, auch die große Kritik oder den Schock, den man wahrnimmt aus der grünen EU-Parlamentsfraktion über diesen Kompromiss, den die Bundesregierung da auch eingegangen ist, dann kann ich mir schon vorstellen, Stichwort Screening-Verordnung oder eben auch Stichwort Asylzentren, dass das da schwere Verhandlungen werden. Und idealerweise soll das Ganze noch vor der Europawahl im Juni 2024 beschlossen werden. Sollte das nicht gelingen, müsste eventuell sogar komplett neu verhandelt werden, wenn dann eben andere Kräfteverhältnisse politisch da sind nach der Wahl.
Die EU hat einen Asylkompromiss gefunden. Ob der jemals umgesetzt wird, steht allerdings in den Sternen. Wir haben mit unserem EU-Korrespondenten in Brüssel gesprochen. Vielen Dank, Alexander Göbel.
Sehr gerne.
Hier ist die Radio 1 Tagesvorschau.
Heute ist Freitag, der 9. Juni 2023. Heute hat der US-Schauspieler Geburtstag, der als Captain Jack Sparrow legendär wurde. Bekannt war er schon vorher durch die Fernsehserie 21 Jump Street und Filme wie Edward mit den Scherenhänden. Heute wird Johnny Depp 60 Jahre alt. Geburtstag hat heute auch der mit 71 Treffern erfolgreichste Torschütze in der Geschichte der deutschen Fußballnationalmannschaft. Miroslav Klose wird heute 45. Und ein genialer englischer Musiker, der unter anderem für seinen großen Stimmumfang von 3,7 Oktaven bekannt ist. Außerdem ist er ein unglaublich toller Gitarrist, Pianist und Komponist für die Band Muse. Heute feiert Matthew Bellamy seinen 45. Geburtstag.
Daran kommen Sie nicht vorbei.
Auf vielen Strecken in Berlin und Brandenburg beginnt die Bahn an diesem Wochenende mit Bauarbeiten. Die stärksten und längsten Einschränkungen gibt es auf der Berliner Stadtbahn. Ab heute Abend fahren zwischen Ostbahnhof und Hauptbahnhof keine Züge. Diese zweite Bauphase dauert bis zum 1. Juli. Schon im Mai war der Abschnitt 2 Wochen lang gesperrt. Betroffen sind wieder alle RB- und RE-Linien. Auf der Stadtbahn müssen 3200 Meter Schienen erneuert werden. Die S-Bahn fährt auf eigenen Gleisen und kann zur Umfahrung genutzt werden.
Fast direkt vor ihrer Haustür.
Da ist heute der Jungentag 2023 in Berlin-Mitte. Die Veranstaltung richtet sich in erster Linie an Jungen im Alter zwischen 11 und 21 Jahren. Neben verschiedenen Aktivitäten, Aktionen und einem breiten Bühnenprogramm gibt es Workshops und Infostände. Der Jungentag soll einen Raum bieten, in dem das junge Sein in all seiner Vielfalt spielerisch entdeckt und möglich gemacht werden kann. Heute von 15 bis 20 Uhr im Olof-Palme-Zentrum in der Demminer Straße 28. Unter dem Motto Love Our Differences geht es um männliche Rollenbilder, die auch heute noch starr sind und Jungen unter Druck setzen können.
Sportlich, sportlich.
Olympiasieger Alexander Zverev schreibt seine beeindruckende Comeback-Geschichte bei den French Open fort und steht nur ein Jahr nach seiner schlimmen Knöchelverletzung völlig überraschend wieder im Halbfinale von Paris. Plötzlich ist er nur noch 2 Schritte von der Erfüllung seines Lebenstraums Grand-Slam-Titel entfernt. Zverev bestreitet heute das spätere 2. Halbfinale. Die Partie gegen den Vorjahresfinalisten Casper Ruud aus Norwegen beginnt nicht vor 17.30 Uhr. Davor steht das viel erwartete Duell des spanischen Weltranglisten-Ersten Carlos Alcaraz mit dem 22-maligen Grand-Slam-Turniersieger Novak Djokovic aus Serbien an.
und auf keinen Fall vergessen.
Ab heute ist das Fotoprojekt Next Station Ukraine wieder in Berlin zu sehen. Das Journalistennetzwerk N-Ost will damit eine direktere Verbindung mit der Lebensrealität der Menschen in der Ukraine herstellen. Es werden Bilder von U-Bahnhöfen in Kiew und Kharkiv gezeigt, die zu Schutzräumen vor russischen Raketen und Drohnen geworden sind. Im vergangenen November war Next Station Ukraine zum ersten Mal in Berlin, zuletzt in Prag und jetzt an einem der zentralsten Berliner U-Bahnhöfe. Am Alexanderplatz werden nochmals 12 Motive auf riesigen Billboards gezeigt. Wer eine Wohnung mieten möchte oder einen Kredit bei einer Bank bekommen möchte, wird in der Regel um eine Schufa-Auskunft gebeten. Die soll zuverlässig Auskunft darüber geben, wie kreditwürdig ein Bürger oder eine Bürgerin ist. Dafür sammelt die Schufa Informationen über uns, zum Beispiel von Vertragspartnern wie Banken und Telekommunikationsanbietern. Das soll nun in Zukunft noch effizienter werden. Durch die Bonify-App, in der man nicht nur selbst seinen Schufa-Score abrufen kann, sondern mit Hilfe derer man ihn auch verbessern kann.
Gut und Börse. Wirtschaft auf Radio 1. Mit Hermann Josef Tenhagen, Chefredakteur von finanztipp.de.
Guten Morgen, Herr Tenhagen.
Guten Morgen.
Morgen.
Kennen Sie Ihren Schufa-Score?
Nee, habe ich nicht auswendig. Müsste ich bei der Schufa abfragen, eine sogenannte Datenkopie, kostet nichts und dann bekäme ich den.
Und was ist denn, also was ist eine gute Zahl, was ist eine schlechte Zahl?
Also wenn Sie 97,5 oder besser sind, haben Sie die besten Ratings. Wenn Sie unter 95 sind, wird es schwierig und unter 90 haben Sie ein richtiges Problem.
Oh Gott. Ja, Schufa hat immer so eine merkwürdige Geheimdienstanmutung. Da weiß jemand irgendwie vieles über mich, aber was die genau wissen, weiß man eben auch nicht. Muss das eigentlich so sein oder könnte es transparenter sein?
Das könnte deutlich transparenter sein. Eigentlich gibt es die Datenkopie schon eine ganze Menge her, wenn man wenn man das Recht ja hat, einmal im Jahr, nein, regelmäßig sogar inzwischen bei der Schufa anzufragen, was wisst ihr eigentlich über mich und was ist euer allgemeiner Schufa-Score? Da könnten Sie also nachgucken, ob Sie irgendwo in den 90ern liegen und wo Sie liegen und ob das alles gut ist und auch welche Daten gespeichert sind. Das Letzte ist eigentlich das Wichtigste, weil das Problem ist, die Schufa sagt, Leute, die diese Daten so haben, die sind so kreditwürdig, das sagt sie ihren Vertragspartnern, also Banken, Handyanbietern, Mobilfunkfirmen, Ratenzahlfirmen, dem Versandhäusern und ähnlichem.
Und nun also diese Bonify-App. Nutzerinnen und Nutzer sollen mit der App unter anderem ihre Schufa-Kreditwürdigkeitsnote abrufen, sie aber auch verbessern können. Klingt gut, sollte man das tun?
Also man sollte vor allen Dingen seinen Schufa-Score kennen, bevor man ein größeres Geschäft, also wollen Sie einen größeren Kredit abrufen wollen, dann sollten Sie vorher den Schufa-Score kennen, weil wenn der im Augenblick schlecht ist, weil das irgendwas falsch, an Falschinformationen, und da sind wir beim Kern des Problems, in der Schufa gibt, dann würden Sie den Kredit zu schlechteren Konditionen kriegen, weil da irgendwas drinsteht, was gar nicht stimmt. Und da ist bisher das größte Problem. Also erstens verstehen die meisten Leute ja nicht, was diese, welche Daten wichtig sind. Da ist die Schufa auch noch nicht so richtig gut beim Erklären. Und das Zweite ist, dass da manchmal, nicht gar nicht so oft ehrlich gesagt, aber manchmal eben falsche Infos drinstehen. Und die falschen Infos sorgen dafür, dass der Schufa-Score schlecht ist. Und das heißt, die Bank oder die Handyfirma oder die das Versandhaus bekommt signalisiert, der bezahlt seine Rechnung nicht pünktlich. Und dann bekommt man den Vertrag nicht.
Was können denn das für falsche Infos sein und wer hat dann den Fehler gemacht? Die Schufa oder wer?
Naja, die Infos werden immer gemeldet von diesen Vertragspartnern. Also zum Beispiel ein Stromanbieter hat gemeldet, der hat seine Rechnung nicht bezahlt und dann steht das bei der Schufa und dann kommt das Versandhaus und sieht sozusagen nicht, dass dieses dieser Stromvertrag nicht bezahlt worden ist, sondern dass der Kunde mal Stromvertrag nicht bezahlt hat und überlegt sich dann, ob man dem vorab eigentlich die Klamotten schickt, bevor der oder die das Geld überwiesen hat und sagt nein. Deswegen müsste man überprüfen und müsste man sehen können, dass da ein falsches Datum drin ist. Und das ist das, was Bonify jetzt verspricht. Ob das alles genauso funktioniert, müsste man sehen. Aber das Versprechen ist, wenn ich mich da anmelde, dann kriege ich alle meine Schufa-Werte regelmäßig. Und wenn da ein falscher Wert auftaucht, weil etwa der Stromanbieter oder der Gasanbieter gesagt hat, der hat die Rechnung nicht bezahlt, dann bekomme ich das mitgeteilt und kann mich gleich da dran setzen, dass das korrigiert wird.
Das Angebot ist freiwillig, betont die Schufa. Die Bürgerbewegung Finanzwende zweifelt. Ist die Datenweitergabe wirklich freiwillig, wenn ich ohne gute Schufa-Bewertung keine Mietwohnung bekomme und diese gute Schufa-Bewertung nur mit dem Kontoeinblick erreiche? Was denken Sie denn? Sollte ich diese App nur nutzen oder nicht? Versuch's nochmal.
Also ganz ehrlich gesagt, das ist, ich würde immer sagen, es ist freiwillig, aber das Problem liegt an einer anderen Stelle. Wenn Sie Ihren Mietvertrag nicht bekommen, weil der Vermieter sagt, du hast einen schlechten Zufallsscore, dann stimmt das nicht. Dann ist ja nicht die Schufa schuld, sondern der Vermieter, der sagt, er will das nicht, er will sie nicht haben, weil und wenn die Daten, die da drin sind, korrekt sind, dann hat er da halt ein Argument und Sie müssten mit dem Vermieter darüber reden, dass sie immer pünktlich ihre Rechnung bezahlt haben und dass ihr letzter Vermieter das schon gesagt hat. Die Schufa ist immer eine Abkürzung dafür. Früher hätten sie alle diese Daten zum Versandhaus tragen müssen oder das Versandhaus hätte eine Wette auf sie eingehen müssen und deswegen konnte man früher schlechter beim Versandhaus kaufen. Heute geht's schneller, weil die dann einfach bei der Schufa fragen und sie haben das irgendwann mal genehmigt und wenn sie es nicht mehr genehmigt haben wollen, müssten sie dem Versandhaus das mitteilen. Das ist immer eine Möglichkeit, aber eine Schufa freie Welt ist für den Kunden im Augenblick eher eine schwierige Welt.
Die Schufa und die Schufa Bonify App hat uns Hermann Josef Tenhagen erklärt. Vielen Dank und ein schönes Wochenende.
Ihnen auch.
Um den Haushalt für das kommende Jahr durchzusetzen, holt sich Finanzminister Christian Lindner von der FDP Rückendeckung von Olaf Scholz. Denn Lindner hat bereits Briefe an alle Bundesminister und Ministerinnen geschickt, darin Sparvorschläge und konkrete Vorgaben, wie viel sie ausgeben dürfen. Einige wollten davon aber nichts wissen und müssen nun zum Gespräch zu ihm und Scholz kommen. Dass sich der Bundeskanzler in Haushaltsverhandlungen einbringt, ist sehr ungewöhnlich. Doch für Lindner tickt die Uhr, hat er doch zugesagt, den Haushaltsentwurf für 2024 am 5. Juli zur Verabschiedung aufzustellen. Es klafft aber noch eine Lücke von 20 Milliarden Euro und die Schuldenbremse will Lindner auch wieder einhalten.
Eins ist klar, der Freitagskommentar mit Hajo Schumacher.
Er ist Chefkolumnist der Funke Mediengruppe. Guten Morgen, Hajo Schumacher.
Schönen guten Morgen.
Morgen. Lindner spart und Scholz soll es richten. Was halten Sie davon?
Ja, da erleben wir einen ziemlich ungewöhnlichen Vorgang. Das sieht ja so ein bisschen nach betreuter Buchführung aus oder eher noch so nach Fahrschule. Der Bundeskanzler assistiert dem Finanzminister, hat es echt selten gegeben. Muss man dazu wissen, Lindner hat sowas ja noch nie gemacht vorher. Der hat ja noch nie ein Ministerium geführt und scheint jetzt auch kein Naturtalent zu sein. Manche sagen schon, was dem Habeck sein Heizungsgesetz, das ist dem Lindner sein Haushalt. Kurz mal die Liste der Vorgänger. Steinbrück, Schäuble, Scholz selber, so hießen die Vorgänger und die brachten allesamt, ob man sie nun mochte oder nicht, aber eine gewisse Autorität mit. Und die braucht man auch in diesen Verhandlungen. Man sitzt da nämlich durchaus gewitzten Ressortkolleginnen gegenüber und muss da ganz schön gut munitioniert sein. Da war Lindner bislang nicht so erfolgreich und erlebt jetzt, was passiert, wenn man sich in den letzten Jahren nicht so viele Freunde gemacht hat. Die anderen Minister dürften sich natürlich mopsen, dass jetzt ausgerechnet Lindner da betreut wird und Scholz ist in seiner Paraderolle, ne, war selbst Finanzminister. Sein Fetisch ist das Detail, die Zahl hinterm Komma, sein Wappentier ist die Aktentasche, da lässt sich trefflich schulmeistern, so. Was war passiert? Lindner ist ja schon seit 3 Monaten an diesem Haushalt zugange, schreibt alle möglichen Briefe und so weiter, hat das aber einfach nicht hingekriegt. So, das wäre eigentlich kein Problem, aber in den vergangenen beiden Jahren hat sich die finanzpolitische Lage wirklich dramatisch verändert. Krieg, Inflation, Zinsen, die ganzen Sondertöpfe, Schuldenbremse und. Es ist schlicht und ergreifend nicht mehr so viel Geld im Pott. Dazu kommt noch ein anderer Punkt. Lindner hat ein Inflationsausgleichsgesetz gebastelt, quasi eine Steuererleichterung, weil als FDP muss man ja Steuererleichterungen liefern. So, durch dieses Gesetz fehlt nun aber nochmal so ein größerer Milliardenbetrag im Haushalt. Die Kollegen sagen, aha, da macht der Finanzminister Parteipolitik und wir sollen es alle bezahlen. So, und jetzt kommt Scholz ins Spiel. Der wird ja bei Geld immer ganz lyrisch, so von wegen Wumms und Doppelwumms und Bazooka. Scholz hat, man kann sich das gar nicht mehr vorstellen, zum Start seiner Regierung ja auch von einem zweiten Wirtschaftswunder gesprochen. Und alle fragen sich, Was könnte er genau meinen? Fakt ist, es läuft gerade nicht in Deutschland. Hier wird nicht investiert. Die gehen alle nach Nordamerika, weil Joe Biden da richtig was locker gemacht hat. Hier fehlen die Fachkräfte. Hier ist die Energie teuer. Vor allen Dingen ist hier auch so eine Regierung am Start, die sich gerne mal gegenseitig auf den Kopf haut. Das heißt, Scholz ist nicht mehr der Vielgutkanzler, als er gestartet ist, sondern er ist ein Krisenkanzler, vergleichbar mit Gerhard Schröder zu Beginn der Nullerjahre. Ja, daraus kam übrigens die Agenda 2010. Das war die Zeit, als der Economist uns Deutsche als Krankenmann Europas bezeichnet haben. Es hat sich also ausgewumst, das Wirtschaftswachstum in Spanien und Griechenland ist deutlich höher. Und was macht man in solchen Zeiten? Da braucht man Vertrauen, Hoffnung. So, schwer messbare Größe, aber eines kann man sagen, das Vertrauen in diese Berliner Ampelkoalition ist so mies wie ganz selten bei einer Regierung. So von wegen, die machen das schon, die kriegen das hin, nee, eher nicht. Und das ist jetzt die Kunst, dass der Scholz endlich mal, Vergleich zu Hansi Flick, vielleicht sowas wie ein Teamgefühl hinkriegt. Wir erinnern uns alle noch an das süße Viererfoto der Limettenkoalition, da Wissing, Lindner, Baerbock, Habeck, das ist längst vorbei. Die ziehen den Karren nicht gemeinsam, sondern jeder in eine andere Richtung und jetzt wird natürlich auch gerecht. Also es geht nicht nur um ein paar Milliarden, es geht wirklich darum, ob Olaf Scholz für seine zweite Regierungshälfte diese Mannschaft überhaupt noch mal zusammenkriegt. So kann aber auch sein, dass die Akteure feststellen, das war's, dann werden die nächsten zwei Jahre nicht besonders angenehm.
Der Freitagskommentar mit Hajo Schumacher von der Funke Mediengruppe. Ein schönes Wochenende.
Danke, gerne.
Die Radio 1 Denkpause. Heute mit Johnny Depp, Schauspieler.
Die einzigen Lebewesen, die weit genug entwickelt sind, um reine Liebe zu vermitteln, sind Hunde und Säuglinge.
Ende der Denkpause.
Das war's schon mit Wach und Wichtig für diese Woche. Vielen Dank, dass Sie uns durch die Woche begleitet haben. Mein Name ist Marco Seifert. Haben Sie ein schönes Wochenende. Montag geht es hier mit Wuff weiter.
Wach und Wichtig. Der schöne Morgen. Montag bis Freitag immer ab 9. Mehr Radio 1 auf radio1.de und in der Radio 1 App.